Ja, hallo, mein Name ist Felix Deutschland.
Und ich bin Alexandra Schulz, hallo.
Und zusammen sind wir die Sonderschule für Film und Fernsehen.
Hallo. Ich war so aufgeregt darüber, wie ich mich vorstellen würde, aber ich finde es sehr gut, wie du es gemacht hast.
Ja, das war jetzt auch sehr kompliziert. Das war jetzt quasi die Pre-Title-Sequence.
Ich habe im Moment halt überlegt.
Schon verkackt, Alex.
überhaupt verkackt. Das ist überhaupt nicht wahr.
Naja.
Mein Lachen ist jetzt belebend und schön so.
Das stimmt, ja. Bin ich da schon aus dem Konzept gekommen. Ja, was machen wir? Der Name sagt es ja schon ein bisschen, hoffe ich. Im Gegensatz zu anderen Podcasts, die sich vielleicht der Hochkultur verschrieben haben oder dem Gegenwartskino oder ganz vielen anderen tollen Sachen, den Sternstunden des Filmschaffens, wollen wir halt ein Level tiefer einsetzen oder vielleicht auch 3-4 Level tiefer und gucken, was es halt so an wirklich, wirklich interessanten Fällen gibt. Es gibt Filme, die sind erfolgreich und schlecht, und es gibt Filme, die sind sehr, sehr gut und haben überhaupt kein Publikum gefunden. Wir nehmen jetzt die Filme uns vor, die in der Schnittmenge von beiden Gruppen eigentlich nicht vorkommen, nämlich Filme, die oft halt sehr, sehr misslungen sind und kein Publikum gefunden haben. Weil die Sachen eigentlich viel interessanter sind als, also jetzt für mich persönlich, als das, was man häufig im Fernsehen oder im Kino sieht und bei der Oscarverleihung und so weiter. Die Sachen, die halt auf höherem oder niedrigerem Niveau gescheitert sind. Aber bevor ich jetzt zu viel über den tollen Podcast sage, den wir jetzt damit starten wollen, stell du dich doch mal vor, Alex.
Ich bin Alex, wie schon gesagt. Ich bin Alexandra Schulz und ich bin genauso wie Felix hier neben mir ehemalige Drehbuchstudentin und nicht nur ehemalige Drehbuchstudentin, sondern wir haben...
Du hast das Studium tatsächlich auch abgeschlossen.
Wir haben es erfolgreich abgeschlossen, ja.
Ich auch, ja.
Unfassbar. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich kann es kaum erwarten, weil ich liebe wirklich viele dieser Filme, die wir auf die Liste geschrieben haben, und ich finde, manchmal ist es halt mindestens genauso interessant oder sogar interessanter, sich anzugucken, was so alles schieflaufen kann, als was alles fantastisch gelaufen ist. Und ja, ich freue mich einfach enorm. Ich habe halt die Liste aus Filmen gesehen und dachte so, ja, ich kann es kaum erwarten, wirklich. Ich bin Drehbuchstudentin.
Nein, du bist keine Drehbuchstudentin mehr. Du hast es jetzt wirklich schon, du hast den halben kleinen Tequila Sunrise ausgetrunken. Und du hast jetzt schon vergessen, dass du dein Studium mindestens seit 5 Jahren bereits beendet hast.
Das ist wohl wahr. Danke, dass du mir...
Seit ungefähr 5-6 Jahren bist du abgeschlossene Dramaturgin für
Film
und Fernsehen.
Danke fürs Sofieren. Das ist vollkommen richtig. Ich bin tatsächlich... Ich bin Drehbuchautorin vom Fach, aber ich arbeite zurzeit sehr viel damit, Drehbücher zu übersetzen fürs deutsche Fernsehen, vom Englischen ins Deutsche, und schreibe halt über Film und über Comics, und das ist es so, was ich den lieben langen Tag mache. Felix.
Ja, ich arbeite halt gar nichts. Das ist ja so. Soll ich die Leute belügen? Meine einzige Autoritätsgrundlage ist, dass ich auch abgeschlossener Dramaturg, Diplom-Dramaturg für Film und Fernsehen bin. Und Drehbuchautor. Das ist ein unmögliches Studium gewesen. Den Abschluss kannst du keinem Menschen erzählen, ohne dich zu verschlucken. Wir konnten sogar noch in so einem Formular entscheiden, ob wir zuerst Drehbuchautor und dann Dramaturg sein wollen oder zuerst Dramaturg und dann Drehbuchautor oder Autorin.
Ich frage mich, ob ich das hatte. Du hattest das?
Ich konnte das wählen, ja, aus irgendwelchen... Ich habe das dann nicht gemacht, weil ich...
Hast du entweder oder geschrieben oder was?
Nee, ich habe es gelassen so. Okay, ich wollte möglichst viel alles sein und so, wie es vorher dann auch gesagt wurde.
Mhm.
Nachdem ich dieses Studium extrem erfolgreich zu Ende gebracht habe...
Was stimmt,
eigentlich habe ich jetzt nicht irgendwie viel gemacht. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Aber deswegen mache ich ja jetzt diesen Podcast, um meinem Lotterleben irgendeine Art von Ziel zu geben. Ja, dass sie lachen.
Weil du viel über Filme weißt, ich meine, ehrlich.
Ja, aber halt über Filme, die eigentlich kein Mensch geguckt hat, und das völlig zu Recht. Was wollen wir machen? Falls das auf der Webseite irgendwie sonderlich pädagogisch... Übrigens, die Webseite ist sophiewberlin.wordpress.com. sophiefeeberlin.wordpress.com. Ich hoffe, ich habe die Adresse jetzt richtig gesagt. sophiefeeberlin.wordpress.com. Ja. Übrigens auch zu erreichen auf Twitter und Facebook. Und zwar sind wir auf Facebook und auf Twitter. Und das ist auch auf der Webseite verlinkt. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr euch den Namen sophiefeeberlin.wordpress.com merkt. Sophie Fee als Abkürzung für Sonderschule, für Film und Fernsehen. Und nein, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, aber ich möchte keine Sonderschüler beleidigen.
Das stimmt nicht, nein.
Ich wollte einfach nur irgendeine Art von Hook finden. Und wir haben die unsere Alma Mater auch immer im Scherze als solche bezeichnet. Und da wir uns dort kennen und ich möchte an dieser Stelle fast sagen, lieben gelernt haben.
Nicht nur fast.
erschien mir das doch ein recht passender Titel, aber das wird jetzt weder irgendeine pädagogische. Ich meine, ihr könnt uns auch Mails schreiben an sophiefeeberlin@gmail.com. Die E-Mail-Adresse ist auch auf der Webseite verlinkt und mich persönlich darum bitten, euch am Ende des Semesters einen Schein auszudrucken, falls ihr das geil findet und euch das Bestätigung gibt in eurem Alltag. Aber ansonsten, also ich persönlich, meine Motivation, den Podcast überhaupt zu machen, und es ist sicherlich nicht der erste Podcast, der sich mit Filmen und gewiss nicht der erste, der sich mit schlechten Filmen auseinandersetzt, ist halt so eine Art, ein bisschen was auch über den Film handwerklich zu sagen, weil wir tatsächlich in der Lage sind, ich denke auch in für normale Menschen verständlichen Worten auszudrücken, was an so einem Film nicht gestimmt hat oder was funktioniert hat oder was gerade irgendwie so fast gelungen ist, aber dann trotzdem richtig in die Binsen ging. Also so eine Art, Einsicht in den Prozess wäre halt zu viel gesagt, weil bei vielen Filmen könnten selbst wirklich Veteranen der Branche nicht mehr erklären, wie die entstanden sind. Aber soweit es uns möglich ist, versuchen wir da vielleicht irgendwas zu sagen, was Gehalt hat, anstatt uns einfach drüber lustig zu machen. Weil ich glaube nicht, dass man viel Spaß daran haben kann, indem man einfach sagt, das ist scheiße und das ist doof und weil der Typ irgendwie blöd aussieht oder so. Es gibt immer klar definierbare Gründe, warum ein Film nicht funktioniert. Und die kann man auch mit ein bisschen Seriosität formulieren und mit ein bisschen Konzentration ausführen. Das wäre halt cool, wenn uns das gelingen würde, neben den ein oder anderen Scherzen.
Jokus?
Ja. Jokus, ja.
Das ist ganz richtig, ja. Weil wie gesagt, also ein Film besteht halt aus so vielen Bestandteilen. Und es gibt Filme, die haben fürchterlich aussehende Kulissen oder halt ein merklich niedriges Budget und sind trotzdem wundervoll anzugucken. Es gibt Filme, gutes Stichwort für heute vielleicht auch, die haben ein großes Budget, die haben Stars, die sind poliert.
Große Stars.
Sind poliert wie Silberbesteck und man sitzt da und fragt sich halt, was in aller Welt passiert ist. Und es gibt halt so viele Gründe, so viele Dinge, die schief gehen können bei einem Film. Und es macht unheimlich Spaß, halt die einzelnen Sachen auch zu beleuchten, weil manchmal guckt man auf was und denkt so, okay, was genau ist, warum ist das so schrecklich? Und ja, wie Felix schon sagt, es gibt halt meistens diesen einen Grund. Es ist das Drehbuch, es ist die Regie, es ist eine fürchterliche Fehlbesetzung oder manchmal alles zusammen. Und und es macht Spaß, darüber zu reden.
Ja, und wo wir jetzt eventuell auch eine kleine Lücke sehen, wo man vorstoßen könnte, ist, es gibt, glaube ich, meines Wissens nach noch keinen, der das auch mit deutschen Filmen versucht hat.
Ja.
Und das wollen wir halt auch probieren, dass wir ein gesundes Maß an deutschen Produktionen hier mit aufnehmen, die aus irgendwelchen Gründen gescheitert sind. Weil die deutsche Filmgeschichte ist halt auch mit dem Blut unschuldiger Männer geschrieben. Nein, nicht nur eine Geschichte von Triumphen und Erfolgen, sondern da ist auch die ein oder andere Kuriosität dabei, die mir in verschiedenen Phasen meines Lebens sehr, sehr viel Freude beschert haben. Also zum Beispiel das gesamte filmische Oeuvre von Thomas Gottschalk. Oder
wo du ein größeres Experte bist, das ich auf jeden Fall.
Habe ich sie jetzt nicht so reinfoltern können. Oder Was ich halt im Auge habe und wo ich mich gerne auch sehr, sehr intensiv mit beschäftigen werde, und ich werde diese Worte noch bereuen, sind also ist das Subgenre von deutschen Kinoproduktionen, in denen Rapper mitspielen. Eco Fresh, Sido hat 2 abendfüllende Spielfilme gemacht, also in denen mitgewirkt. Bushido hat im Kino reüssiert und da finde ich mal interessant. Man kann ja nicht immer nur über 50 Cent doofe Filme lachen. Und ich bin mir sicher, dass Untertiteln wie 3 Türken und ein Baby auch so mancher Schatz gehoben werden kann. Vielleicht.
Vielleicht ist der Film exzellent.
Ich glaube
nicht. Vielleicht ist es eine sehr sensible, sehr intelligente Komödie.
Sehr intelligente Komödie über 3 Türken und ein Baby. Es kann sein. Es kann wirklich sein. Es kann sein, dass es irgendein verkanntes Genie, das in 10 Jahren jeder kennt, geschrieben hat, der nächste Ralf Fußmann ist. Und der Dialogwitz so unglaublich gut ist, dass man am Ende den Produzenten erwürgen will, dass er gesagt hat, ja okay, wir bringen den unter so einem doofen Titel ins Kino. Was uns ja auch schon so ein bisschen zum ersten Film bringt, weil wenn wir schon so einen Podcast machen und wenn wir schon sagen, wir machen das nicht nur, um Leute niederzumachen und auf deren Kosten uns zu bepissen, und das werden wir definitiv noch oft genug machen, aber in sogenannten misslungenen Filmen kann ich auch persönlich viel mehr Sachen finden, die zumindest interessant sind, als in der derzeitigen Kinolandschaft, mit der ich persönlich nicht so viel anfangen kann. Also Alex guckt sich, glaube ich, weitestgehend die meisten Blockbuster an, die im Kino laufen. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Zu diesen Filmen, diese Filme verbindet in der erster Linie eine Sache, und das ist, dass sie in irgendeiner Form halt zumindest originell sind. Und wenn ich irgendwas sehe, was ich vorher noch nicht gesehen habe, was wirklich komplett neu für mich ist, dann finde ich das immer, immer spannend, als wenn ich irgendwelche Sachen sehe, die vor 5 Jahren schon oder vor 50 Jahren in irgendwelchen Heftchen drin standen. Und eine Sache, die tatsächlich mich mit großer Freude erfüllt hat, weil ich den Debütfilm von dem Regisseur als einen meiner Lieblingsfilme in einer ziemlich entscheidenden Lebensphase auserkoren hatte, ist Richard Kellys Southland Tales, der 2006 in Cannes Premiere feierte, wenn mich nicht alles täuscht. Und der eine sehr, sehr vielversprechende Karriere quasi im Alleingang vernichtet hat.
Was tragisch ist, weil ich glaube...
das ist nicht tragisch. Das
okay, wir reden
komplett zwangsläufig, aber...
Aber was ich meine, was mir, glaube ich, auch gefällt, also zum einen, es ist jetzt ein bisschen eine Herausforderung, weil, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber wir haben den Film jetzt nicht direkt vor der Aufnahme geguckt.
Nein, wir sprechen jetzt erstmal, das ist ja quasi jetzt so eine Mini-Episode, vor der eigentlichen Folge. Wir reden jetzt nicht über Southland Tales, das machen wir in der nächsten Folge. Wir reminiszieren jetzt nur so ein bisschen und erinnern uns an die schönen Zeiten, die wir mit Southland Tales hatten, bevor wir die Erinnerung wieder auffrischen mit der Sichtung.
Das ist wunderschön. Das ist ein wunderschöner Gedanke.
Das ist toll, dass wir ein sehr, sehr transparenter Podcast, und wir machen die Aufnahmebesprechung während der Aufnahme. Das ist sehr gut.
Das ist halt, man legt alles offen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, was man dem Film anmerkt und was ich eigentlich auch mag, ist, es ist ein sehr persönlicher Film. Es ist halt offensichtlich, will dieser Mensch, will Richard Kelly, will etwas kommunizieren, er hat etwas zu sagen. Er hat was zu sagen über minderjährige Pornosängerinnen, er hat was zu sagen über Pimps, er hat was zu sagen über, ehrlich gesagt, das Einzige, was mir immer einfällt, sind diese Fingerbewegungen, die The Rock macht, aber egal. Es ist ein persönlicher Film, und einen Film zu machen bedeutet Arbeit. Selbst einen miserablen Film zu machen bedeutet Arbeit, es ist eine kollaborative Arbeit, viele Leute arbeiten daran, die glauben wahrscheinlich an das, was sie machen. Und es ist halt tragisch und auch glorios, jemanden dann halt sowas, ich will gar nicht sagen scheitern, ich komme mir gemein vor, aber halt sowas abliefern zu sehen am Ende, was, glaube ich, so ein Publikum in Cannes oder was halt wirklich, also maßlos verstört und irritiert. Und jemand, so sehr versuchen sie,
was zu sagen. Maßlos verstört und irritiert ist der falsche Ausdruck. Das stimmt, super angepisst, was für eine Scheiße die da gerade gesehen haben.
Es ist nicht ohne Gott vergibst. Es ist wahrscheinlich wirklich mehr eine gewisse Langeweile und eine gewisse Mürrigkeit in dem Sinne, ja. Aber ja, also ich finde es aber immer faszinierender und spannender, wenn man tatsächlich merkt, jemand möchte hier etwas, jemand versucht hier etwas. Es ist halt nicht irgendwie ein unten runtergedrehter Actionfilm mit Nicolas Cage in Bulgarien. Wobei das natürlich auch eine sehr persönliche Arbeit sein kann, so ist es nicht. Aber auf jeden Fall, Southland Tales ist halt sehr groß, es ist ja ambitioniert. Es gab eine Comicserie dazu, wenn mich nicht alles
täuscht. Es ist ein Multimedia-Projekt. Southland Tales ist ein crossmediales Multimedia-Projekt der Zukunft. Die Leute, die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch an die Zeit um 2006 herum erinnern, wo die Matrix-Trilogie gerade abgelaufen oder abgekurbelt oder abgeschlossen war und transmediales Erzählen so der neue Hotshit war. Was ich aber noch sagen wollte zu dem, was du gesagt hast, ist, dass tatsächlich ein sehr, sehr persönlicher Film ist und Filme machen immer auch zum gewissen Grad bedeutet, dass man sich nackig macht. Und auf mehreren Ebenen. Also Richard Kellys Drehbuch ist offensichtlich sehr, sehr persönlich. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte verstanden, was er will. Aber das werden wir dann vielleicht bei der wiederholten Sichtung besser sagen können. Aber auch die Schauspieler müssen aus sich herausgehen. Was ich von dem Film noch in Erinnerung habe, und ich habe ihn das letzte Mal vor, sagen wir mal, 4 Jahren gesehen.
Könnte hinkommen, ja.
Ist das The Rock, glaube ich, eine der furchtlosesten Performances seiner Karriere abliefert. Und The Rock ist tatsächlich als Filmschauspieler jemand, der ein ziemlich guter Arbeiter ist, der sehr, sehr charismatisch ist. Also Nathan Rabin hat, glaube ich, mal gesagt, ein Filmkritiker aus Amerika, dass der ungefähr so charismatisch ist wie Jesus, wo tatsächlich was dran ist. Also der hat es halt geschafft, dass aus einer Nebenfigur aus der The Mummy-Trilogie halt ein eigenes Spin-off mit ihm als Leading Man wurde. Und der sich halt in dem Film wirklich was traut und aus seiner Komfortzone rausgeht, was der tatsächlich öfter macht, als man jetzt erwarten würde von jemandem, der irgendwie abonniert scheint auf so Babynator-mäßige Cash-In-Rollen und Remakes von Joe Don Baker-Filmen oder was weiß ich. Da tatsächlich eine sehr, also von der Emotionalität her auch sehr, sehr, sehr rohe Performance gibt mit Szenen, die, wenn man sie mal gesehen hat, einem einfach im Gedächtnis bleiben, wenn man denkt, wow, also das ist jetzt nicht zwangsläufig mit dem Etikett gut beschrieben, beschreibbar, aber wow. wow. Ich hätte nicht gedacht, dass Dwayne The Rock Johnson sowas von der Kamera für Geld machen würde. Das ist nur eine Facette von einem ganzen Panoptikum an von Merkwürdigkeiten bis komplettem Wahnsinn, der halt in diesem Film drin ist und wo ich halt schon richtig Bock habe, den so ein bisschen auszuschlachten. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an Sachen erinnern, außer den Nervenzusammenbruch von The Rock und
Es ist halt in der Tat schwer. Es ist tatsächlich eine Herausforderung, darüber nachzudenken, was ist halt jetzt ein merkwürdiger Fiebertraum gewesen und was ist in dem Film passiert. Ich will dir aber übrigens auch wirklich nochmal zustimmen, weil tatsächlich The Rock ist sehr beherzt in dem Film und ich mag ihn auch wirklich gerne. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, es gibt einen Zeppelin und es gibt eine Tanzchoreografie. Es gibt mehr als eine Tanzchoreografie. Justin Timberlake ist auch in dem Film. Und
ja.
Am Ende gibt es irgendeine Form von Apokalypse, auf jeden Fall. Es gibt einen Zeppelin, es gibt die Hindenburg oder was auch immer, es gibt so eine Art Tanz auf ein Mega-Zeppelin, es gibt einen Tanz auf dem Vulkan, es gibt und dann am Ende geht alles den Bach runter, wobei ich halt nicht genau weiß, wie die Apokalypse ausgelöst wird, aber das werde ich dann noch
umgehen. Keiner weiß das, Richard Kelly weiß das auch das nicht, aber wir werden es ja sehen. Möglich.
Und ich erinnere mich noch an eine echt wundervolle Dialogzeile, die, glaube ich, den Film auch beschließt. Aber vielleicht sparen wir uns die auf für die richtige Episode.
Ja, wenn wir sie dann auch sicher korrekt zitieren können. Das wäre jetzt peinlich. Aber
Ich glaube, du könntest es auch, aber nee. Wir sparen es trotzdem auch vielleicht am besten, ja. Ja, du kennst also, mein Gedächtnis, also vielleicht.
Ja, ich bin auch im Rezitieren. Da werden noch sehr, sehr viele Peinlichkeiten auf uns zukommen.
Ach so.
Hoffentlich, ja.
Stifler. Also, wir reden über The Rock, auch aus gutem Grund. Aber Stifler ist, also William.
Sean William Scott.
Sean William Scott ist eigentlich auch eine Hauptfigur in dem Film. In einer.
Sogar, ja. Die, also neben
er ist, glaube ich,
The
er
Rock
der Held.
Mit der Protagonist.
Genau. Und da passiert auch so einiges, ja.
Das kann man sagen. In dem Film passiert so einiges.
Ja, vielleicht sollte ich mich einfach beschränken auf, es passiert so einiges.
Ich kann mich an so viele Sachen nicht mehr erinnern. Jetzt, wo du es sagst, mit diesem Tanz auf dem Vulkan, da wusste ich gar nicht, dass der vorkam. Aber stimmt, der Film endet, oh Gott. Über diese ganzen Fallstricke von wegen Multimedia-Projekt werden wir auch noch drauf eingehen. Es gab eine mehrteilige Comic-Serie, also Print-Comics als Prequel. Und das war's eigentlich. Diese Comicserie wurde dann auch nicht abgeschlossen. Es sollten dann irgendwie 8 Bände sein und es kamen nur 3 raus. Das ist, glaube ich, nicht schade.
Ich habe ein Herz für Comics, also aber ja, wenn die halt so kohärent waren wie der Film. Ja.
Also ich hasse Comics jetzt auch nicht, aber also, ich glaube nicht, dass sie irgendwie zum Verständnis der ganzen Angelegenheit beigetragen haben. Ja, und was man vielleicht diese, bei einem Podcast von Staffeln zu reden, ist auch ein bisschen bescheuert, aber was man vielleicht in der Zukunft erwarten kann, wenn ich mal so kurz linsen darf, sind dann noch andere Highlights der Filmgeschichte. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber Stichworte wären zum Beispiel Franz Beckenbauer. Ups.
Franz Beckenbauer. Ich fand es war angemessen. Aber ehrlich
gesagt. Persönlich, das ist irgendwie Beef mit Franz Beckenbauer.
Nee, ich dachte, der Oktoberfest und so. Aber auf jeden Fall, nee, der Film über der Franz Beckenbauer-Film ist eine Sache, auf die ich mich persönlich sehr, sehr freue. Es gibt noch andere Highlights, ja.
Ja. Ja, weiß nicht, ob wir die auch alle machen werden. Wir haben wirklich einiges an Highlights im Petto. Stallone, Cage.
Oh, so viel Stallone. Oh, so
sehr,
viel Cage.
Sehr viele Möglichkeiten, die Mittel und Wege. Mhm. Wir werden natürlich auf die Klassiker des ich würde es mal freundlich des unterschätzten Films zurückkommen. Romantische Komödien mit Lilliputanern.
Oh ja. Mit Lilliputanern, die halt manchmal welche sind und manchmal nicht.
Ja, ne? Es stellt sich heraus, die beste Person, die einen Lilliputaner spielen kann, muss nicht zwingend ein Lilliputaner sein. Ist Lilliputaner überhaupt der richtige Ausdruck? Ich hoffe.
Ich glaube, Kleinwüchsige sagt
man. Vertikal herausgefordert. Ja, Kleinwüchsige. Mhm. Ja, kleine Menschen. Kleine Freunde.
Ich glaube nicht, dass du geschmackloser bist als der Film. Also
nee, da müsste ich mich schon ein bisschen anstrengen. Vieles aus dem Oeuvre, wie gesagt, von Sylvester Maria Stallone, dem größten Autorenfilmer, dem kommerziell erfolgreichsten Autorenfilmer in der Geschichte Hollywoods.
Was ich auch sehr gut finde, ist
halt neben Zack Snyder, ja.
Aber es tut immer noch weh. Batman wird so gut. Auf jeden Fall, also mehr Gesang von Sylvester Stallone. Was ich persönlich sehr gut finde. Weil so eins kannst du dich verlassen, ich werde nie eine merkwürdige Gesangs- oder Tanzszene vergessen in dem Film. Deswegen. Auch ein unterschätztes. Ich hätte fast gesagt, ein unterschätztes Talent von Sylvester Stallone, aber es ist
eine
absolute
Fehldarstellung. Noch ein Talent. Ja. Das ist eine Sache, die er macht. Keine Sache, die er kann. John Connery in Windeln.
Oh ja, aha. In stylischen roten Windeln.
Ja.
Ja. Oh Gott, ey, so viel gute Sachen. Wird mir persönlich halt, mir wird das Herz bluten, aber halt Comic-Verfilmungen, da gibt es ja auch so ein paar.
Ach, wirklich?
Ja, es gibt, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, es gibt sehr, sehr viele. Und es gibt mittlerweile gibt es halt so eine recht rigide Qualitätskontrolle dafür, aber manchmal versagt die halt auch sehr.
Sind die ganzen Filme über so Comic-Häftchen doch nicht so geil, wie die Leute sagen?
Ich würde jetzt fast sagen, ja. Ihr könnt mir gerne böse Nachrichten schreiben jetzt oder
geht's
so.
Jetzt geht's los.
Und vor allem ein gewisser Verbrechensbekämpfer aus Gotham City hat eine sehr illustre Filmkarriere und die hat so ihre Höhen und Tiefen. Und wir befinden uns gerade vielleicht so ein bisschen an einem Wendepunkt. Ich bin immer noch traurig darüber.
Ich meine, lass uns die Gelegenheit doch nutzen. Ich meine, wir haben alle Zeit der Welt. Und ich habe sowieso nichts Interessantes in letzter Zeit gesehen, außer Hex-Silvestern. Insofern erzähl doch mal kurz, weil also es ist ja offensichtlich eine Sache, die dich ziemlich belastet. Erzähl doch mal, was der coole Dude Zack Schneider mit Superman versus Batman gemacht hat.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du willst, dass ich das erzähle, weil ich glaube nicht, dass der Podcast halt 2 bis 3 Stunden lang werden soll.
Och.
Aber okay, folgendes. Ich bin großer Batman-Fan. Ich habe in diesem Moment trage ich Batman-Kopfhörer, die mir im Übrigen Felix geschenkt hat, weil er mich gut kennt. Ich habe da hinten stehen eine komplette Blu-ray, also ich habe die komplette Adam West-Serie auf Blu-ray mit einem kleinen Batmobil dazu. Okay.
Das ist ein Batman-Schlagring für die Feinde, die jetzt kommen, wenn denn der Nerdcrap nicht kredibil genug ist.
Ja, ganz klar. Ich meine, den sowieso.
Oh, du lachst so aus. Komm,
ich hab so viel zu sagen.
Schweck, du Sau.
Ja. Ey, okay, ich will Folgendes sagen. Ich habe das Gefühl, dass es im Moment halt eher cool ist, sich über Batman vs. Superman jetzt im Kino, sich darüber lustig zu machen. Und dass halt eher die Leute, die ihn verteidigen, zu guter Recht in der Minderzahl sind. Insofern komme ich mir jetzt halt nicht cool vor, wenn ich mich darüber lustig mache, weil ich bin großer Batman-Fan, ich bin großer DC-Fan, ich gehöre zu diesen wirklich armen Seelen, die halt so einen Karton hier stehen haben mit so Heftchen in Plastikhüllen. Das ist sad. Ich möchte einen guten Batman-Film sehen, ich möchte einen guten Superman-Film sehen, ich möchte einen guten Film sehen, in dem Wonder Woman auftaucht. Es macht mir kein Vergnügen, über den Film was Schlechtes zu sagen. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich habe den Film angesehen an meinem Geburtstag, um es ein bisschen weniger tragisch zu machen, vielleicht eher. Ich war nicht allein im Kino oder so, ich war halt an meinem Geburtstag verabredet und bin in Batman vs. Superman gegangen. Und ich kam raus und ich hatte immer noch gute Laune. Weil meine Erwartungen waren entsprechend angepasst, weil ich halt wusste, dasselbe Team wie Man of Steel, den wir zusammen gesehen haben. Ja. Weil dasselbe Team wie Man of Steel war halt am Drücker, was einerseits bedeutet Zack Snyder.
Der Autor auch?
David S. Goyer. Und angeblich hat Ben Afflecks guter Freund Chris Terrio, der, glaube ich, Argo geschrieben hat, das Drehbuch komplett umgearbeitet. Und das schockiert
Argo.
Mich. Argo, genau. Und er hat das Drehbuch angeblich komplett umgearbeitet. Und ehrlich gesagt, das schockiert mich noch mehr. Weil wenn das die ungearbeitete Fassung ist, dann ist das ganz, ganz traurig. Weil viele Leute machen sich im Moment lustig über Zack Snyder, was ich verstehen kann, weil...
Zu Recht, das ist ein Mongo.
Weil Zack Snyders filmisches Werk, nicht... ist vor allem okay.
Das ist schon scheiße, wenn du deine Karriere beginnst mit dem besten Film, den du wahrscheinlich hier drehen wirst.
Da sind wir einer Meinung.
Dem Dawn of the Dead Remake, das legitim guter Film ist. Ohne jetzt irgendwelche Abstriche oder so. Das ist tatsächlich ein vergnüglicher Zombie-Film.
Okay. Fangen wir da... Ja, genau. Ich stimme dir zu. Ich mag den. Das Dawn of the Dead Remake. Es ist halt auch ein bisschen Style over Substance, aber es ist halt zumindest gelungen für das, was es ist. Und es hat Momente.
Zu Recht. Gerade in einem Zombie-Film war das mal eine nette Erfrischung, dass das ganze Genre mal mit Production-Values beglückt wurde, die man sich auch angucken konnte. Danach ging es aber eigentlich nur noch abwärts. Sucker Punch war nicht der Dreck, nee, 300 habe ich nicht gesehen.
300, ich möchte ganz kurz was dazu sagen, weil ich das wirklich interessant finde, weil 300 nennen viele Leute halt den besten Film von Zack Snyder oder einen der besten Filme von ihm. Und ich habe zweimal versucht, mir den anzuschauen. Und ich habe es nicht fertig gebracht, weil es tatsächlich so ist, als würde man halt versuchen, sich halt einen Bildschirmschoner anzusehen. Es ist halt, es hat keine Emotionen, es hat keinen Aufbau aus Spannung, es hat keine Charaktere, es ist halt wirklich
Aber dafür hat es sehr, sehr viel schwulen Sex, den du halt auch grundsätzlich ja nicht scheiße
findest. Ich bin super nicht abgeneigt, was schwulen Sex angeht. Also, okay, das lag jetzt. Bitte lass das drin, das ist halt wundervoll. Ich bin auch nicht abgeneigt, ich bin auch Beefcake nicht abgeneigt und all dem, aber wenn halt nichts anderes da ist, als halt, ja, wie gesagt, ich kann mir halt auch halt so einen geairbrushten Truck angucken mit so einem Muskelmann drauf, aber halt, es wird auch alt nach einer Minute, so, oder weniger als einer Minute. Und okay, das war 300 Film, ich habe es nicht durch den Film geschafft. Watchmen, interessant, weil ich bin persönlich, also ich mag Alan Moore's Watchmen sehr gern. Ich glaube, du magst From Hell lieber.
Ja, aber ich fand Watchmen auch gut.
Aber es ist ein bemerkenswertes Comic.
From Hell ist finde ich in erster Linie halt interessant und spannend, weil das aus dem Medium Comic so viel rausholt, was Watchmen in erster Linie über die Mittel der Collage macht und eigentlich was anderes ist als ein straightes Comic. From Hell ist ein geradliniges Comic, das textlichen Inhalt und illustrativen Inhalt so sehr und komplex miteinander verknüpft, dass ich da heute noch sehr, sehr große Ehrfurcht vor habe. Die Filmumsetzung davon ist auch nicht gerade besonders gut gelungen. Bei Watchmen war es für mich so, dass ich das Comic halt schon auch in einer gewissen Weise anstrengend fand, weil es anstrengend sein wollte. Mhm. Und diese Spitzen, diese Ecken und Kanten hat die Filmumsetzung, ich finde, legitimerweise rausgenommen. Ich weiß nicht, wie du das filmisch, also wie gesagt, Watchmen ist eine Collage. Jedes illustrierte Comic-Kapitel wird unterbrochen durch einen mindestens ebenso langen vom mentalen Aufwand her zu lesendes narratives Textkapitel. Das können entweder Auszüge aus fiktiven, was waren das, Naturlexika sein oder eine ganz andere Comicserie, die quasi eine Geschichte innerhalb der Geschichte darstellt oder Tagebucheinträge und sowas. Das fand ich, wie gesagt, ziemlich anstrengend. Kann man mir jetzt auch irgendwie unterkomplexes Denkvermögen unterstellen, ist mir egal. Aber die Filmumsetzung war okay. Ich fand es halt schade, dass man sich so sklavisch an die Vorlage gehalten hat und dann am Ende in einer Nuance von der Vorlage abzuweichen, die absolut entscheidend ist. Es ist halt relativ lange her, dass ich sowohl das Comic gelesen als auch den Film gesehen habe. Deswegen kann ich auf diesen Punkt jetzt gar nicht genauer eingehen. Aber ich glaube, in der Art, wie der Film mit Rorschach umgeht und wie das Buch mit Rorschach umgeht und mit Dr. Manhattan, Mr. Manhattan oder Dr. Manhattan.
Dr. Manhattan.
die fand ich, auch vielsagend in der Art, wie der Film sich da positioniert. Aber ich könnte es jetzt gar nicht mehr genauer ausführen. Deswegen ist das jetzt, glaube ich, eine Tangente, die wir auch gar nicht länger verfolgen müssen. Nach Watchmen kam ja dann Sucrepunch.
Es ist total okay, wenn wir einen Film aus Zack Snyder's Filmografie vergessen, auch im Übrigen. Es gab auch noch die Eulen von Gahul, aber dazu kann keiner von uns beiden was sagen. Dazu kann tatsächlich keiner von uns eine Aussage treffen, die darüber hinausgeht. Sucrepunch. Sucrepunch ist halt, und ich will halt nicht in diese Falle fallen, die wir am Anfang halt...
Ey, lass uns den Beef mit den Leuten, die Sucker Punch geil finden, auf einen anderen Tag verschieben. Nein. Es reicht schon, wenn wir über den Umweg von Superman zu Batman vs. Superman
300
und Stand of Meal dann halt zu Dawn of the Syndrome kommen. Sucker Punch, bitte ein andermal, jetzt nicht heute.
Gut, genau. Wobei es mich so interessieren würde.
Stand of Meal, Man of Steel fand ich halt auch kacke. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Film halt das typische exzessive Kino der Attraktionen Reboot von heute verkörpert, nämlich ein Film, der über 2,5 Stunden dauert und in dem fast nichts wirklich erzählt wird oder 3000 Sachen auf einmal, je nachdem, wie man es betrachtet. Da werden 5 Geschichten erzählt und im Grunde gar keine. Es ist die erste Dreiviertelstunde eine Space Opera, dann ist es eine Charakterstudie von so einem Heranwachsenden, dann ist es Apokalypse-Drama, dann ist es wieder eine Space Opera. Allerdings ist das ein Genre-Mix, der mir im Gegensatz zu anderen Filmen wie einem kleinen Film vom Regisseur des Imperium schlägt zurück über Arschwiesel kein toller Pastiche aus verschiedenen Genres, sondern ein sehr, sehr ermüdender Parforce-Ritt durch absolut viel zu viel narrativen Inhalt, ich fühlte mich so, als würde ich halt nicht eine Geschichte erzählt bekommen, sondern mit einer Geschichte gemästet werden, wie so eine Foie Gras-Ente. Das ist schrecklich.
Das ist ein wahnsinnig interessantes Bild. Also ich meine, nicht, weil ich mir gerne dich als Foie Gras-Ente vorstelle, sondern einfach, weil der Film genau
das ist. Den Punkt habe ich schon lange überschritten.
Nein, weil der Film halt genau das ist. Es ist kein gelungener Film. Und er ist halt nicht gelungen auf so eine extrem eine sehr ernste, überladene Art und Weise, die dich halt mit diesen Bildern und diesen Symbolen und so weiter und auch mit dem, was der Film aussagen will, halt so praktisch attackiert, ohne dass am Ende, also am Ende, man ist am Ende erschöpft. Ich glaube, das ist halt wirklich so ein Ding, man ist, und das ist bei Batman vs. Superman genauso, man ist am Ende halt körperlich erschöpft davon, was einem gerade um die Ohren gehauen wurde. Und das ist halt nicht wirklich was, wie du sagtest, was halt eine gelungene Geschichte erzählen ist, zum Beispiel, die einen irgendwie berührt oder halt nachdenklich macht oder was auch immer. Auf jeden Fall.
Also mir war klar, dass mir die Origin-Geschichte von Superman erzählt wird. Aber dass mir in also fast schwachsinniger Ausführlichkeit die innerpolitischen Verhältnisse von Krypton nahegebracht werden, ist einfach zu viel. Das interessiert keine Sau, was der Vater von Superman da irgendwie im Kryptoner Nationalrat da irgendwie gestesselt hat, so what the fuck, Zack Schneider. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die finden das toll. Es gibt Leute, die möchten den Inhalt von 3 Serienstaffeln in 2,5 Stunden erzählt bekommen und das bitte mit dem finanziellen Aufwand vom Bau eines Fußballstadions. Und diese Art von Maximalismus, gerade auch, dass die so kommerziell erfolgreich ist, die finde ich unglaublich ermüdend. Deswegen ist es für mich auch nicht so interessant, über diese über Gegenwartsfilm zu reden, der dann auch mehr oder weniger ein Schauplatz für Stellvertreterdiskussionen über ganz andere Inhalte ist. Da geht's dann, wie gesagt, du kannst ja nicht über Batman vs. Superman reden, ohne halt diesen ganzen Ballast der einzelnen Figuren und deren Fananhang noch mit diskutieren zu müssen. Aber darauf kannst du jetzt kommen, wir kommen jetzt endlich zu Batman vs. Superman. Yes!
Ich weiß immer noch nicht, ob ich möchte. Weil hier ist die Sache, ich habe halt ich habe schon mehrere Texte über den Film verfasst und ich bin immer noch nicht so wirklich, ich habe es nicht so wirklich verarbeitet. Ich sitze jetzt
nicht. Wenn da nicht so irgendwelche antisemitischen Schmähungen drin vorkommen, können wir die auch gerne auf der Webseite verlinken.
ja, vielleicht. Okay, also.
Vielleicht?
Nein, sehr, sehr gerne. Ich versuche nur immer noch, nein, absolut, ich versuche nur wirklich gerade erst noch meine Gedanken zu ordnen, weil es ist halt wirklich interessant. Was du gesagt hast über Stern auf Mir, das ist halt so überladen. Und Batman vs. Superman ist ein Film, der 2,5 Stunden lang ist. Und Batman vs. Superman Doppelpunkt Dawn of Justice, was einem eigentlich schon alles aussagt, weil das ein unnötig komplizierter Titel ist, der unnötig darauf hindeutet, dass ja, es wird noch die ganzen Justice League Filme geben, Leute, freut euch jetzt schon. Wow. Und Teaser für das kommende DC-Filmuniversum, die es vielleicht noch geben wird oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, sind halt in den Film halt mit so der Brechstange reingearbeitet. Wobei du gesagt hast, dass halt zum Beispiel Marvel-Comic-Verfilmung auch manchmal mit der Brechstange irgendwelche.
Mir geht das alles auf den Sack. Ich habe keinen Bock, diese Comic-Filme zu gucken, weil ich vorher noch 80 andere Comic-Filme gucken muss und im Idealfall auch die Comics lesen. Wenn ich die Comics allerdings gelesen habe, bin ich über die Filmhandlung gespoilert. Also das fand ich bei Comics immer schon scheiße, dass eine gewisse Exklusion darüber stattfindet, wie lange du einer Serie treu bist, ob du die ganzen Back-Issues gelesen hast, ob du die ganzen Spin-Offs gelesen hast, ob du die ganzen In-Jokes verstehst und so weiter und so fort. Ich möchte halt nicht Begleitliteratur zu meiner seichten Unterhaltung lesen müssen. Das ging mir schon immer auf die Eier. Und dazu sind Comics auch ein relativ kostenintensives Medium, wenn man da richtig reinsteigen will. Und da habe ich so mit 12 quasi die Decke erreicht, ab der ich dann bei dem ganzen Scheiß eigentlich nicht mehr mitspielen kann und möchte. Und ich habe jetzt irgendwie, also ich wie gesagt, ich hasse Comics nicht, aber ich finde es wirklich enervierend, was für einen zentralen Platz die mittlerweile in der Popkultur eingenommen haben. Aber auch interessant auf eine gewisse Art und Weise. Nur halt, ich möchte mich halt nicht die ganze Zeit in meinem kleinen Eckchen des popkulturellen Diskurses, das ich da für mich abgesteckt habe, mich die ganze Zeit mit so einem Kaffees beschäftigen müssen. Aber es ist, ja, gut. Erzähl du mal lieber, bevor ich jetzt weiter abdrifte.
Nein, ich finde es halt nur gut, dass du das sagst, weil tatsächlich dieses teilweise recht unelegante Vorarbeiten für irgendwie so ein Filmuniversum, das man aufbauen will, ist ja inzwischen sehr weit verbreitet. Und es gibt Leute, die mögen es gibt Leute, die mögen es nicht. Es gibt gelungene Beispiele, nicht so gelungene Beispiele. Aber generell muss man sagen, das ist halt eine Sache, die es einfach gibt. Und das ist auch per se, also das kann man halt auch akzeptieren. Aber es ist bei Batman, wie
Superman. Nein, kann man nicht.
Okay, oder man kann es halt auch nicht akzeptieren.
Natürlich kann man das akzeptieren. Man kann sich einfach dafür entscheiden, dass es einem am Arsch vorbeigeht und das ist auch gut.
Man kann auch sagen, ja, klar. Ja. Aber auf jeden Fall, es ist für mich trotzdem faszinierend, wie tollpatschig, also wirklich tollpatschig Batman wie Superman einfach erzählt ist. Also es ist halt einer dieser Filme, der eine sehr, sehr schlichte Story hat und die unglaublich kompliziert erzählt. Ich hatte einen Kritiker gesehen, der halt was gesagt hat, mit dem ich mich sehr gut identifizieren konnte, das ist halt, und das war, es ist gut möglich, dass alles, was mich an diesem Film verwirrt hat oder was ich nicht verstanden habe, erklärt worden ist in dem Film. Aber es ist halt so ein Schwall aus expositorischem Dialog, ein Schwall aus expositorischem Dialog, dass einfach alles untergeht in so einem Strom aus Kacke.
Expositorischer Dialog wäre halt in dem Fall Dialog, der erklärt, was gerade passiert. Also wie zum Beispiel Superman. Du weißt doch noch damals, als du klein warst, als dir das Malheur passiert ist und du einen Superhaufen in deine Superhose gemacht hast. Daran musst du dich jetzt zurückerinnern, an die Demütigung von damals und den Hass auf die Menschheit wieder aufwecken zu können, der nicht General Zod möchte. Ja, also das andere Figuren im Grunde halt nochmal die Handlung erklären. Hast du jetzt, glaube ich, auch nur dem Englischen entlehnt, Expository Dialogue. Es gibt, glaube ich, keine deutsche Entsprechung richtig dafür, außer expositionellem Dialog. Aber gut, fahr ruhig vor. Das war jetzt nur gerade Klugscheißerei für irgendwelche Leute, die
Felix Schlagsnacht, nein.
Nee, ich habe das gelernt, ich weiß
nicht. Nein, ich meine halt, ob ich halt wirklich dieses Wort verdenglischt habe, was halt sehr gut sein kann.
Ist ja auch scheißegal, weil wie gesagt, es gibt ja keine deutschen Analogien. Also falls wir irgendwann mal Analogismen benutzen oder irgendwelche Verdenglischungen, dann seht es uns bitte nach, weil das Fachwort Kabular halt nun mal in erster Linie im englischen Sprachraum entwickelt wurde und auch am präzisesten ist.
Das stimmt.
Sowas wie eine Backstory-Wound oder ein MacGuffin.
Ja.
Dazu gibt es keine deutschen Wörter, sondern deutsche Absätze, die ungefähr das erklären würden, was diese Wörter bedeuten. Wir werden wahrscheinlich das ein oder andere Mal halt auf Fachbegriffe einfach zurückfallen, weil es ansonsten halt viel zu kompliziert zu formulieren wäre. Falls ihr da nicht mitkommt oder sowas, dann stellt gerne Fragen, aber das meiste lässt sich eh nachgoogeln und bei Sachen, die irgendwie komplexer sind, wie zum Beispiel einer Topic-Reihe Idiosynkrase oder sowas, dann werden wir uns wahrscheinlich auch die Zeit nehmen, das da separat nochmal zu erklären. Verzeihung.
Wirst du die zwei Begriffe jetzt erklären? Nein.
Eines Tages, Putzing.
Okay, zurück zu. Also, das Drehbuch, also wie gesagt, Zack Snyder bekommt, oh, mir fällt der Satz ein, den ich vor 10 Minuten angefangen hatte. Zack Snyder bekommt im Moment wirklich die Hucke voll wegen BVS und das halt auch zu Recht, weil wirklich seine Fixierung darauf halt aus Superman so eine Art Jesus-Figur zu machen, aber irgendwie halt auch eine Hitler-Figur, Pünktchen, 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 mit einem Charakter, der halt von 2 jüdischen Autoren erdacht wurde, ist halt, ich weiß nicht mal, wo ich damit anfangen soll. Weil, also wie gesagt, Superman in diesem Zack Snyder-Verse ist halt Jesus, er ist aber auch ein potenzieller...
Willst du jetzt den jüdischen Autoren absprechen, dass die eine Christi-Figur sich ausdenken dürfen?
Überhaupt nicht.
Oder eine Hitler-Figur.
Nee, natürlich nicht. Also wenn jemand halt mir plausibel erklären kann, inwiefern Superman eine Jesus-Figur ist, kann er das gerne versuchen. Ich halte halt nichts davon, weil Supermans Origin-Story ist halt die von Moses. Er wird halt von seinen Eltern praktisch in ein Körbchen gelegt und vor einer großen Gefahr gerettet und wird dann halt von so einem bescheidenen Paar gefunden und aufgezogen. Und er ist ein potenzieller Anführer, aber er ist halt zum Beispiel kein Märtyrer eigentlich zum Beispiel. Und das ist halt...
Stimmt.
Beispiel,
ja. Stimmt. Das kann auch gar nicht sein, weil er halt unsterblich ist. Deswegen, also es ist halt interessant. weil, ja.
Unverwundbar, aber ja.
Ja, ich würde halt echt am liebsten einen ganz, ganz großen Bogen um diese ganze Religionsdebatte fahren, weil wir da uns in Territorium bewegen, was nochmal sehr, sehr unübersichtlich ist, gerade auch für so einen Quatschfilm-Podcast. Es ist halt schon interessant, weil Zack Snyder diese Analogien halt sieht. Es war ja schon in Man of Steel so, dass die Analogien ja ganz klar gezogen wurden, also wirklich auch auf Propagandafilmniveau, würde ich jetzt fast schon sagen. Also genau. die Kamera schwenkt dann irgendwie auf so ein Kruzifix, was weiß ich, totaler Stuss. Und du hattest mir dann auch erzählt von diesem biblischen Motiv, wo Jesus vom Kreuz genommen wird und so, das in Batman vs. Superman vorkommt. Da habe ich auch gedacht, oh Mann, ey, Alter, geh mir doch nicht auf der Scheiße auf den Sack, ey. Jetzt, da kann man auch nicht generalisieren, so ist halt nicht unbedingt das Kino der Gegenwart, aber so ist halt das, die Bildsprache und das metaphorische Vokabular von Zack Snyder, und deswegen tut mir auch so dermaßen noch die Eier.
Ja.
Ich kann mir die Filme von dem einfach nicht mehr angucken, weil ich mich da als Zuschauer auch ein bisschen verarscht vorkomme.
Genau, also was immer man davon halten mag, was man halt festhalten kann, ist, dass der religiöse Symbolismus halt extrem dick aufgetragen ist. Also, dass man halt nicht nur eine Szene hat, wo am Ende von BVS, Spoiler, wobei es, glaube ich, inzwischen jeder weiß, Batman...
Es ist ein Spoiler, wie gesagt, die Leute, für die ist alles ein Spoiler. Wie wir hier bei diesem Podcast mit Spoilern umgehen, denke ich, ist, glaube ich, das Klügste, da von Fall zu entscheiden. Und bei Batman vs. Superman ist es jetzt, glaube ich, so... Macht einfach mal kurz den Podcast, wenn ihr den auf dem Player habt. Skippt da mal so 5 bis 10 Minuten vor. So viel Interessantes werdet ihr sowieso nicht verpassen. ansonsten aber, also bei Sachen, die gerade im Kino laufen, finde ich es ein bisschen, naja. Aber bei Sachen, die jetzt so, also ich hätte zum Beispiel bei Sachen, die mindestens seit 1-2 Jahren gelaufen sind, und Sachen, die absolute Scheiße sind, halte ich für Fair Game. Solange es nicht im Kino läuft, solange es ein bisschen älter ist oder wenn es absolute Scheiße ist, finde ich es kein Problem, das zu spoilern, wie zum Beispiel bei dem Akte X Reboot. Das endet mit einem Cliffhanger. Das endet mit einem Cliffhanger. Die ganzen 6 Scheißfolgen, die ganze Story wird nicht mal beendet, weil es eine 2. Staffel gibt. Die wurde vor ein paar Wochen gegreenlightet.
Und
das Ende von Dexter, er wird ein Holzfäller. Braucht die ganze Scheiße nicht gucken. Ihr werdet mir auf Knien danken, dass ihr nicht 8 Staffeln Dexter gucken musstet, um am Ende rauszufinden, dass er Holzfäller wird und sein Sohn Harrison wie so ein Nazi nach dem Zweiten Weltkrieg mit Dexters beknackter Alten in Argentinien realisiert. Braucht ihr, das ist Service. Braucht ihr euch gar nicht drüber aufregen. Das ist eine Wohltat, die innerhalb von vernünftigen Limitierungen stattfindet. Aber So, jetzt mal mit deinem Spoiler, Spoiler, weil ihr diesen tollen Film noch gucken und dann noch Spaß haben wollt und nicht traurig sein wollt, weil ihr schon alles wisst, was in dem Film passiert. Dass nämlich am Ende der Marshmallow-Mann kommt und mit seiner Faust und Wonder Woman vernichtet. Was weiß ich, was da passiert.
Ja, dann klatschen allerdings alle und dann steht sie auch wieder auf. Nein, also es gibt am Ende halt dieses Bild, wo Batman den im Kampf gefallenen Superman von so einem Felsen runter schlurft, was ich eher amüsant fand, weil es tatsächlich ein bisschen aussieht, als wüsste er nicht genau, wohin damit. Aber halt, er wird dann in Empfang genommen von Lois Lane und von Wonder Woman. Und
Wonder Woman.
Und im Hintergrund hast du dann halt, es ist halt nicht nur, dass es halt eine Nachstellung ist von diesem, von der Kreuzabnahme Jesu Christi, sondern es sind dann auch noch diese ganzen Kreuze im Hintergrund und die Musik und es ist halt, man kann halt den Punkt nicht deutlicher machen und es ist halt so interessant, weil der Superman in Zack Snyders Filmiversum so eine enorme Zerstörungsgestalt ist. Er ist halt keine positiv besetzte Figur. Also er ist halt keine inspirierende Figur. Also die meiste Zeit, wenn man ihn
sieht... Stalins Sohn auf Kampfmission.
Genau. Und das ist halt was du sehr gut gesagt hast. Du hast halt nicht direkt das Wort, glaube ich, benutzt, aber Zack Snyders Ästhetik hat was sehr Propagandafilmmäßiges. Und,
Nee, habe ich eben gesagt, wie ein Propagandafilm. Das ist auch so.
Okay, dann
Das soll gar nicht subtil sein.
Habe ich mich nicht verhört.
Du sollst da mit deiner dummen Scheißfresse wirklich reingedrückt werden, wie so ein Hund, der auf den Teppich gekackt hat. Das ist nervig.
Und auf jeden Fall hat er halt, wird halt Superman versucht, zur selben Zeit als eine messianische Figur und als diese furchterregende, potenziell diktatorische Naturgewalt, die im Prinzip in der Welt dieses Films deren Äquivalent des 9/11 ausgelöst hat. Er versucht halt, beide Seiten zu bespielen und es funktioniert halt hinten und vorne nicht. Bis hin zu dem Punkt, dass es in beiden Filmen, sowohl Stand of Meal als auch BVS, in beiden Filmen gibt es eine Montage oder halt verschiedene Szenen, in denen Superman als Retter erscheint und Menschen vor großer Gefahr rettet, was halt das ist, was du halt von Superman erwartest. Aber selbst diese Szenen sind so kühl und so distanziert und was du halt siehst, sind halt Menschen, die weinen zu ihm aufsehen oder die auf die Knie sinken oder die ihn halt versuchen zu berühren wie so ein Gott. Und es ist halt etwas sehr Kaltes, es ist etwas sehr Distanziertes und Trauriges und es gibt halt. Und ich weiß halt nicht, ob der Darsteller von Superman, Henry Cavill, ob es jetzt wirklich seine Schuld ist oder ob es einfach wirklich in dieser fürchterlich geschriebenen Rolle liegt oder so. Aber es gibt halt einfach Szenen, wo er konfrontiert wird mit großem Leid, mit großer Zerstörung. Und man kriegt immer gesagt, ja, Superman liegt die Menschheit so am Herzen. Und das ist so ein ganz wichtiger Aspekt von ihm, wo er halt konfrontiert wird mit dieser Zerstörung und hat halt diesen milde, enttäuschten Gesichtsausdruck. Das ist halt so dieses...
Acting.
Ja, und Acting aber auch halt, glaube ich, die Regie, weil er kriegt ja, glaube ich, also es stimmt, glaube ich, leider, es liegt auch an seinen Fähigkeiten, aber es ist halt was...
Well, Henry, Kaltes. could you just look, just tilt your view a little bit left to camera, just think of sad things. All right, very well.
Ja, exakt das. Also es ist halt wirklich, als hätte er den letzten Frozen Joghurt nicht gekriegt irgendwie so. Oder was weiß ich. Und das ist halt, das macht halt so eine kühle, distanzierte Figur. Und
ja.
Ich habe mich gerade so in Rage geredet, dass ich vergessen habe, was ich als nächstes sagen wollte. Aber genau, was ich sagen wollte, ist, es ist interessant, weil, wie gesagt, Zack Snyder hat ja auch Watchmen gemacht. Und seine Version von Superman erinnert mich halt tatsächlich mehr an Dr. Manhattan aus Watchmen als halt meinetwegen Comic-Superman oder Christopher Reeve-Superman oder so, weil er tatsächlich diese distanzierte Qualität hat. Und ich glaube halt fast, die Idee oder der Gedanke ist halt dieses, dass jemand, der sehr mächtig ist, halt diese Menschlichkeit verliert, was halt eine interessante Idee ist, wenn man die tatsächlich ausentwickeln will. Aber was halt Superman angeht, versucht er halt tatsächlich permanent diese beiden Ideen zu bespielen. Oh, er ist diese Person, die überquillt vor Liebe für die Menschlichkeit und für die Menschheit. Und gleichzeitig ist er diese distanzierte Figur und es funktioniert halt hinten und vorne nicht. Und ja, genug darüber. Also, ich glaube, das Schauspiel ist halt da auch ein großes Problem, aber selbst wenn man halt die Charakterisierung akzeptiert, was man kann, weil ich meine, es gibt sehr viele Alternativversionen von Superhelden, wo sie böse sind oder egoistisch sind oder kleinlich sind. Oh, genau. Das ist ein Gedanke. Die Superhelden im Zack Snyder Filmiversum, ich benutze den Begriff jetzt einfach nochmal, werden halt tatsächlich porträtiert wie griechische Götter früher porträtiert wurden, im Sinne von, sie sind extrem mächtig, aber sie sind auch extrem kleinlich, sie sind extrem kurzsichtig. Sie sind halt von ihren eigenen Eitelkeiten, von ihren eigenen Beschränktheiten extrem eingeschränkt. Und okay, das Ding ist halt, sowohl Batman als auch Superman in dem Film sind beide Arschlöcher. Und das Problem, ich meine, es gibt ja auch halt genug Witze darüber, dieses ganze Stalin versus Pol Pot, Dawn of Justice oder
was? Stalin?
Entschuldigung, ich glaube, wir haben schon zu viele Diktatoren erwähnt. Auf jeden Fall, das Ding ist mit BVS, es ist eine Klopperei zwischen zwei nicht besonders intelligenten Arschlöchern und es ist halt die Frage, ob, wenn man an Batman und Superman denkt, ist das woran man denkt.
Ja, ich habe ja auch mal kurz, zumindest auch in Zusammenfassungen von Superman-Stories reingeguckt, weil ich das mal ganz interessant fand. Und ich fand es bei den Comics ganz spannend, dass sie sich dazu entschlossen haben, in manchen, also ich hatte zumindest den Eindruck, dass Clark Kent als Heranwachsender einfach so eine, gerade auch weil er auf dem Land aufgewachsen ist, halt so ein unbeschwerter Kraftprotz war, so eine Art, nicht halt dickes Kind, aber halt so ein kräftiges Kind, das halt einfach viel Schabernack getrieben hat und so eine gewisse Unbeschwertheit an sich hatte und immer so seine Kräfte unterschätzt hat, so wie Obelix als Teenager wahrscheinlich.
Ein Wonneprop.
Ja, ein Wonneprop. Und das finde ich, wenn man so eine Qualität halt auch dem erwachsenen Superman anmerken würde, halt gemischt mit dieser Bescheidenheit, die man auch mit Kansas und dem Mittleren Westen verbindet, so diese Kornfelder-Metaphorik, die auch in den Zack Snyder-Filmen ewig abgefeiert wird, aber da halt nur über die Symbolik irgendwie nicht hinausgeht und nicht inhaltlich unterfüttert wird. Die Leute aus dieser Region haben zumindest in der Welt amerikanischer Erzählungen immer sowas Aufrichtiges und was Salt of the Earth, das ist so ein Begriff, der da in den Zusammenhang immer fällt, so was Bodenständiges und Gutmütiges, so eine Frank Capra-Figuren Mentalität, die in diesen neuen Verfilmungen gar nicht mehr vorkommt, aber die ich mir irgendwie sehr vergnüglich vorstelle, wenn das einer umgesetzt bekäme. Also stell dir halt mal irgendwie ja, halt die lustige Kumpelfigur aus so einer romantischen Komödie mit einem männlichen Protagonisten vor, nur halt mit Superkräften. Also so ein Typ, der halt echt so ein liebenswerter, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, einfach gestrickter Typ ist, der halt einfach sehr, sehr empathisch auch Leuten gegenüber ist und gutmütig. Und diese Zerrissenheit, dieser innere Konflikt, dass man das plötzlich dann erstmal ausdenkt und so ins Zentrum rückt, das verdattert mich ein bisschen, weil es einfach nach Selbstzweck riecht. Also sie wollen halt Superman dark und gritty darstellen, weil das halt jetzt eine neue Farbe ist, die man ausprobieren kann, weil es irgendwie mit dem Romantic Comedy Superman aus Superman Returns nicht geklappt hat. Aber ich habe grundsätzlich jetzt kein großes Interesse an Filmen mit Superman, aber ich finde halt die Idee von Superman-Filmen, die einfach Spaß machen, wo, wo man halt auch so eine gewisse Lebensfreude oder Lebensbejahung der Figur selber ansieht, hat diese Inspiration, dieses Leuchtfeuer der Menschheit, so an ihm sollen wir uns orientieren, dass das halt was Optimistisches hat, ohne dabei jetzt irgendwie faschistoid rüberzukommen. Das könnte ich mir interessant vorstellen, aber ich glaube, das wirst du nicht kriegen, wenn du halt solche Wurstmischer wie Zack Schneider da ansetzt.
Ich möchte nämlich, zu dem, was du sagst, wirklich fällt mir halt eine Anekdote ein, weil ich habe halt vieles um den Film herum nachgelesen, weil ich bin halt ein großer Batman-Fan und ich bin halt auch ein großer Fan von schlechten Filmen. Und deswegen war das...
Großer Film von schlechten Filmen.
Ich bin ein großer Film von schlechten Filmen, ganz genau. Und deswegen war halt praktisch dieser Batman vs. Superman ein wirklich magischer Moment für mich, wo sehr viele Dinge zusammenkamen. Zack Snyder hat ein Interview gegeben, in dem im Grunde genommen halt rüberkommt zu dem, was du halt sagst, dass er halt nicht wirklich an Altruismus glaubt. Er hat halt über Superman gesprochen und er hat halt darüber gesprochen, Superman in der früher konnte er halt eine Katze aus einem Baum retten und das war halt eine schöne Sache, aber heute ist ja so, wenn er die Katze auf den Baum rettet, dann kommen die Tierschützer und sagen, die Katze ist aber nicht kastriert und jetzt gibt's überall Katzen.
Ich dachte, er kommt dann mit so einer Slippery Slope-Metaphorik, wenn er die Katze rettet, dann muss er halt auch irgendwie das Kind, das von seinem Papa geschlagen wird, retten und wenn er das Kind rettet, dann, also das quasi sein Commitment irgendwie eskaliert.
Nee, aber das wäre ja ein Gedanke.
Dass er dann halt tatsächlich ankommt mit so Political Correctness-Scheiße, das ist, zack, Schneider, ey.
Und dann kommen halt die Waldschützer und sagen, was ist mit dem Baum und so. Paraphrasiere das jetzt gerade, aber so, das war halt das, was er gesagt hat. Und nach diesem Superman rettet eine Katze Zitat, wurde mir alles klar. Also dieser Superman, von dem du redest, jemand, der halt...
It's the fucking government and the regulators, they ruin all the fun and the political and the correctness and the feminazis and the queers. Oh, fick dich, Alter. Nein.
Ich bin so glücklich, dass sich dieses Ziel halt auch so wütend macht, weil ich halt auch wirklich dachte, so, was? Und, aber halt jemand, der so denkt, der halt denkt so, ja, sie lassen ja Superman nicht mal meine Katze aus dem Baum retten. Natürlich macht er dann halt irgendwie einen Film, in dem sogar Kansas super deprimierend aussieht. Und Superman, wenn halt...
Vor allen Dingen macht er einen Film, wo Superman eine halbe Großstadt zerlegt.
Und dann super traurig ist wegen dem einen Typen.
Ja, da denkt er sich wahrscheinlich auch, ja, da kriegt er, das stelle ich dann aber nicht da. In meiner idealen Welt kriegt Superman damit keine Schere rein mit der Polizei oder so. Die können ihn ja auch gar nichts. Blöde Polizei, der würde rausflüchten wie Terence Hill in dem Film, wo er auch Superkräfte hat, solange er nicht rot sieht. Das ist eigentlich mein liebster Superman-Film, ist der Supercop mit Terence Hill.
Auch ein Film, der vielleicht eine
beste Film Musik, beste Hauptdarsteller, also alles an dem ist eigentlich einer der auf dem Papier zumindest ein perfekter Film.
Wenn es auch gerade so wacky
zu Ernest Borgnine spielt mit.
Ich weiß
super,
nicht.
Super.
Ja, oh Gott, ja.
Super, super, super. Piep, 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 piep.
So richtig schöne, beschissene Oliver Onions Musik. Das ist geil. Nach 90 Minuten ist er vorbei.
Absolut,
du hast einen schönen, verregneten Sonntagnachmittag mit Kabel 1 gehabt. Geil. Hat mit Superman überhaupt nichts zu tun, aber also blatant Rip-Off. Toller Film.
Auf jeden Fall, ich glaube tatsächlich, vielleicht dieses Zitat fasst es vielleicht auch ein bisschen zusammen. Okay, weil ich das muss, werde ich jetzt mal ganz kurz umschwenken und über Batman sprechen. Weil hier kommt halt der Part, der mir wirklich das Herz bricht, weil ich muss ganz offen gestehen, mir hat kein Realfilm Batman mehr gefallen seit Michael Keaton. Und Michael Keaton hat mir jetzt selber jetzt auch nicht so gut gefallen, aber ich find Michael Keaton ausgezeichnet. Aber von allen Schauspielern, die Batman verkörpert haben in den letzten paar Jahren, hat mir Ben Affleck mit Abstand am besten gefallen. Was halt bemerkenswert ist, weil es halt ein Batman ist mit einem Drehbuch, das ihn extrem nicht intelligent erscheinen lässt. Ein Batman, der extrem dumme Entscheidungen trifft, der sich...
Hey, I'm Batman, what's up, hey? I'm a redman, I'm stupid as big hammers, what's up?
Yeah. Wenn dann halt Boston-Batman, ne? Ich kann keinen Akzent.
I only know fistfights, Boston. Boston.
Keine Ahnung, Ostküsten-Akzente.
Auf jeden Fall...
Bitte, ich kann Native Speaker zu, insofern ist egal.
Das stimmt.
Ja. Ich kann so rassistisch gegenüber Amerikanern sein, wie ich will. Nein, kann ich nicht. Rassismus ist auch gegenüber Amerikanern.
Wir sind gegen Rassismus.
Um Gottes Willen, nein. Auch ironischer Rassismus macht die ganze Sache nicht lustiger, weiß Gott nicht.
Okay, also auf jeden Fall, nee, ich mochte Ben Affleck tatsächlich sehr. Er ist halt vom Auftreten her, von der Physikalität her, aber auch tatsächlich von der Art, wie er die Unterschiede zwischen Bruce Wayne und Batman gespielt hat, absolut halt wirklich das, was ich eigentlich immer sehen wollte. Und Jeremy Irons als Alfred Pennyworth, auch exzellent.
Ist denn bei Batman auch so, dass wenn Szenen innerhalb von Gebäuden stattfinden, dass es dann halt eine Familien-Sitcom ist und wenn er rausgeht auf die Straße, dann so eine Action-Komödie?
Wie sehr würde ich mir das wünschen, aber es ist leider nicht ganz so, weil es ist, obwohl jetzt, wo du sagst, naja.
Ich hätte nur gehört, dass er halt mit Alfred halt die meiste Zeit nur über Walkie-Talkie spricht. Auch eine interessante
Frage. Das ist richtig. Also es gibt halt. Ich meine, also diese Filme, also modernes Kommerzkino ist halt grundsätzlich sehr an Videospiele angelehnt. Und es hat definitiv diese videospielähnliche Qualität, wo du halt Bruce Wayne hast, wie er halt.
Listen, Bruce, this is your mission. You gotta take out those 5 bad guys and get to the Penguin in time. You only got 5 minutes, so make it worth it.
Go into stealth mode. Ja, ganz genau. Das ist es, aber.
Press X to stun.
Auch ein Aspekt, die Kampfszenen von Batman in den Filmen sind extrem angelehnt an die Arkham-Spielserie von Rocksteady, die wir beide gespielt haben. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, mit dem
durch ich den Mangel an Schnitten ist, glaube ich, die Inszenierung in Videospielen sogar besser. Ich weiß es nicht. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich kann mir kein Urteil darüber erlauben, wie der geschnitten ist oder wie die Kampfszenen sind. Aber du kannst es besser beurteilen.
Ich muss halt sagen, aber das mag auch sein, dass es einfach der schwache Fan in mir halt ist, der spricht, aber das hat mir ganz gut gefallen, weil ich halt dachte, wenn man schon klauen muss, dann halt gleich von den Besten so irgendwie. Und wenn man halt einen sehr brutalen Batman inszenieren will und halt nicht den Adam West Fisticuffs Batman, sondern halt den Battle Bruiser Batman, so wie Ben Affleck ihn spielt, kann man das auch machen. Also, weil ich meine, es sind halt mit die gelungensten Szenen in dem Film.
Und Ben Affleck glaube ich auch sofort ab, dass der ein Comic-Fan ist. Der hat, glaube ich, zwischen 1997 und 2006 nichts gemacht, außer Comics lesen und kiffen.
Und so, genau, und so
machst du... Ja, hat er gemacht, so.
Ich meine, und so machst du dann halt dein super tolles Batman-Porträt. Nein, er ist ja, glaube ich, auch tatsächlich, er arbeitet, glaube ich, auch gerade mit...
Ein begabter Schauspieler und ein sehr, sehr guter Regisseur. Ich will nichts Böses über Ben Affleck sagen, aber seine Karriere hatte Tiefs. Es gab Zeiten, wo er nicht so viel gearbeitet hat.
Es ist halt fast, übrigens, ja, apropos Ben Affleck Tiefs, da kommt auch bei uns vielleicht noch was. In diesem Podcast.
Nein, nicht in diesem Podcast. Kleine, irgendwann mal.
Aber auf jeden Fall.
Wir werden uns wiedersehen, Herr Affleck.
Ich hatte, also auf jeden Fall, ja, mir tut es tatsächlich, mir blutet das Herz ein bisschen, weil er ist ein Schauspieler, der was kann. Er ist ein Regisseur, er ist ein sehr guter Regisseur und Drehbuchautor. Und ist jemand, dessen Karriere halt ein paar der wuchtigsten Flops aufzuweisen hat, die es halt in den letzten Jahrzehnten gab. Und jetzt Batman vs. Superman ist jetzt auch so ein komischer Hybrid. Es ist halt irgendwie nicht wirklich ein totaler Misserfolg. Es ist aber auch irgendwie absolut kein Erfolg. Und er hat eine anständige Arbeit abgeliefert.
Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, aber er hat jetzt, glaube ich, mehr Oscars als Matt Damon, oder?
Ja, ich glaube ja.
Beide bezeichnenderweise nicht für Schauspiel, sondern ein Oscar für das beste Drehbuch für Good Will Hunting. Nicht, dass Oscars richtig irgendwas zu bedeuten hätten, aber es ist halt ein lustiges Faktoid, das man durch den Raum werfen kann.
Das ist richtig,
Bester Regisseur.
Aber ich meine, wie bitter ist es halt? Du stehst halt da als mit einem Oscar für Argo, im Film, den du halt geschrieben und gedreht hast und ein bisschen später.
Ich glaube, an der Stelle muss man jetzt gedanklich dieses GIF einfügen, wo die Harrelson in Zombieland sich mit Geldscheinen die Tränen wegwischt. Er wird es, glaube ich, verkraften können.
Also, er wird es verkraften.
Er ist zumindest nicht mehr die Pointe von irgendwelchen beschissenen Family Guy Cutaway Gags darüber, dass er halt ein Minderleister ist oder sowas. Er ist ein witziger Typ. Ich glaube, das ist auch ein netter Kerl und
ich glaube, er denkt schon so ein bisschen so, oh boy. Aber ich denke auch, dass er
man hat dann den Press-Junkets gesehen.
Richtig.
Sad Flag. Also das war schon so ähnlich wie dieses Bild von der Red Carpet-Premiere von Pixels, wo Adam Sandler so aussieht, als hätte er gerade erzählt bekommen, dass er tödlichen Krebs hat, wie in Funny People. Und dann trotzdem halt jetzt über den roten Teppich geschickt wird zur Premiere seines eigenen doofen Films.
Oder das war und authentisch trauriger Bad Flag, ne? Also es war,
ja,
also
ich glaube schon, dass das Ding das halt innerlich. Vor allen Dingen, wenn du, ich meine, als Regisseur ist er erfolgreicher gewesen als Zack Schneider, das zumindest in Awards gemessen. Und ich glaube, so diese galanten Herren Mitte 40 haben in ihrem Leben halt nur noch so Peniskämpfe auszufechten. Es geht eigentlich gar nicht mehr darum, ob deine Eltern stolz auf dich sind, sondern einfach nur, ob du die dicksten Eier im Raum hast. Und, da ist es dann halt so, dann musst du diesen Eierkopf da reinziehen, der dir erzählt, was Phase ist. Und das ist immer ein bisschen unglücklich. Also ich glaube, am liebsten hätte, ich bin mir sicher, dass in irgendeiner Form er auch versucht hat, da auch als Regisseur Kontrolle drüber zu kriegen. Aber diese Filme, wahrscheinlich ist das jetzt auch wieder ein Trugschluss, weil du ja selber gesagt hast, dass gerade Batman vs. Superman sehr, 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 sehr stark beeinflusst ist durch den Regisseur und den Autor, wo hingegen ich immer den Eindruck habe, dass diese Filme sehr, sehr, sehr stark durch Gremien geformt und beeinflusst werden und nicht ein Einzelner das Sagen hat und nicht ein Einzelner die kreative Kontrolle. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt auch, ich bin hier mitten ins Wort gefallen.
Kein Problem. Und also ich glaube auch, dass du nämlich grundsätzlich recht hast, dass gerade diese Comic-Verfilmungen und gerade halt die zum Beispiel von Disney Marvel gemacht sind, so rigoros durchgeplant sind, dass die halt einfach ein gewisses Level an Eigenheit einfach, also die sind, also sind sehr gut gemacht, aber halt ein gewisses Level an Qualität halt nie unterschreiten und deswegen auch alle so ein bisschen auf einer Linie so irgendwie sind. Ich glaube aber einfach bei Batman vs. Superman, Entschuldigung, das ist doch passiert, bei Batman vs. Superman, dass halt auf so eine sehr spezifische Zack-Snyder-artige Art und Weise halt schlecht ist, einfach mit der unglaublich überladenen religiösen Symbolik, mit dieser Propagandafilm-Ästhetik, mit dieser extrem deprimierenden, dunklen, gefilterten Farbdramaturgie und diesen pornografisch inszenierten Kampfszenen und so weiter. Nee, aber ich meine, es ist halt wirklich, es hat was Pornoartiges. Es ist ja so, wenn du halt diese Nahaufnahme hast von der Knarre, die in das Gesicht von Bruce Waynes Mutter
fährt. Entschuldigung, du hast völlig recht. Wenn einer sich auskennt in der Inszenierung des männlichen Körpers, dann ist das Zack Snyder. Der liebt halt seine muskulösen Kerle. Das ist jetzt keine schwachsinnige Unterstellung oder irgendwie schwul oder so. Also wirklich die filmische Sprache von Leni Riefenstahl hat der tipptopp drauf.
Das ist kein Witz, es ist exakt
und, das. Das ist Olympia. Das ist Triumph des Willens. So, das sind exakt die Bilder. Die finden sich in seiner filmischen Sprache wieder. Und das ist für mich auch ein Aspekt, der sträflich vernachlässigt wird, auch von der Kritik. Dass die Bildinszenierung gar nicht so richtig analysiert wird. So, bla bla bla. Aber das hast du ja schon in 300 gesehen. Und bei 300 wurde das auch noch gesagt. Aber dass sowas dann nicht weiterverfolgt wird. Bei Quentin Tarantino ist es halt kein Problem, halt ständig irgendwie darüber Witze zu machen, dass der sich einen rubbelt auf Frauenfüße. Aber dass halt die Fetische von anderen Leuten dann irgendwie so unter den Teppich gekehrt werden, ist bedauerlich. Aber wie gesagt, Zack Snyder ist kein subtiler Regisseur, kein Regisseur, bei dem du sehr, 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 sehr tiefgehend analysieren musst. Also, er sagt das ja immer gerne. Er hat ja auch Sucker Punch als großes Metaspektakel verkauft und als missverstandenes Meisterwerk. Buchstäblich. Und Digga, du bist ein dummer Trottel. Der Typ ist so subtil wie Michael Bay. Ich würde sogar halt, da Michael Bay halt sogar noch ein bisschen, doch jetzt durch diesen aktuellen Benghazi-Film kann man ja nicht sagen, dass der irgendwie weniger politisch oder weniger doktrinmäßig denken würde, aber es ist ja auch so. Dieses fucking The Frame, das ist ein bisschen geil, aber in der Regel geht mir das auf die Eier. Dass du halt. Ja, und auch diese Meta-Ebenen und diese Traumsequenzen wurden ja auch immer relativ kritisch erwähnt, dass die ein bisschen, also fast halt schon Nonsens waren.
Es ist wahr. Also ich meine, es kommt darauf an, es gibt halt eine, diese große zentrale Traumsequenz, wo man Batman sieht in seinem super coolen Wüstenoutfit und die fliegenden Parademons und was nicht, und die Szene, wo er am Ende halt von Superman demaskiert wird und so weiter, ist halt, hat halt eine gewisse Funktion insofern, weil es halt praktisch, glaube ich, dazu dienen soll, ihn zu inspirieren, die Justice League zu versammeln, weil nämlich auf diesen Traum, der vielleicht eine Vision ist, aber vielleicht auch ein Traum, man weiß es nicht, weil es halt fürchterlich ungenau irgendwie, also du bist halt komplett verwirrt von dem, was da passiert, weil es passiert abrupt, es ist eine Traumszene, innerhalb der Traumszene verliert er das Bewusstsein und wacht auf und ist immer noch in der Traumszene. Und am Ende ist es dann keine Traumszene, sondern eine Zukunftsversion. Es ist halt wirklich einfach, es ist unfassbar konfus einfach inszeniert. Oder geschnitten, oder wie immer du es nennen willst. Und auf diese Traumszene hinauf folgt dann auch noch eine wirklich fürchterliche Szene mit Ezra Miller als The Flash, die aussieht, als hätte...
Spoiler. Naja, ist egal. Hey, sag schon, Alter, komm. Es ist nur einmal der Flash.
Okay, vielleicht sollten wir einfach, wenn wir
King Shark kommt einfach, ja nicht vor, ne? King Shark kommt in The Flash vor. Spoiler!
Auf jeden Fall, eine fürchterliche, also die wirklich aussieht, als ob Ezra Miller sie vielleicht in der Lobby von Warner Brothers gedreht hat, irgendwie mit so einer Windmaschine oder so, also so fürchterlich billig aussehen und auch wirklich, also so in 5 Minuten runtergeschrieben, wo er ihn halt warnt davor, dass Superman zu Bedrohung werden könnte und er deswegen halt diese anderen Justice League suchen muss und irgendwie und so weiter. Und man hatte, wer nichts geguckt hat, hatte ich das Gefühl so, okay, wer immer das geschrieben hat, weiß jetzt noch nicht, worauf das hinauslaufen soll. Es ist einfach nur irgendwie so ein Ding, damit was passiert. Und
es wäre cool, wenn sie dann so im Tonschnitt noch so arabische Flötenmusik angespielt hätten. Maybe he's a terrorist.
Aha. Also ich meine, da es in dem Film ja nun tatsächlich einen Selbstmordbomber gibt, würde ich halt...
Ja, also Zack Snyder hat auch mega Stände auf 9/11.
Oh mein Gott.
Es ist übel. Ich finde es anstrengend, weil du da halt wirklich mit diesem ungefilterten Verfolgungswahn das weißen Mannes Mitte, Ende 40 konfrontiert wirst. Und das könnte mir persönlich egaler nicht sein. Ja, aber...
Nee, ich glaube, du hast recht, weil ich mir halt nicht erklären kann, wo das herkommt, weil ich halt diese fetischistische Fixierung drauf nicht verstehe, weil ja tatsächlich der Film keine Aussagen trifft über Terrorismus.
Das ist ein Kino der Angst. Es geht in erster Linie um Angst. Es geht um Angst darum, dass einem was weggenommen wird. Angst vor vagen Bedrohungen. Angst vor dem Verlust von Männlichkeit und Selbstbestimmung. Von Potenz auch, also dass man sich halt unglaublich mächtig fühlt, aber dann auch immer so hin und her gerissen. Also diese so Oliver Stone Peniskino im Grunde, wo du das auch relativ einfach dann auf einen bestimmten Personentypus eingrenzen kannst, ohne da jetzt bösartig überanalysieren zu wollen. Aber das sind halt das ist ein unnötig sich selbst intellektualisierendes Macho-Kino, wo ich halt einfach die straight-up verblödete Variante von Canon-Films bevorzuge. Die ist zwar nicht weniger niederträchtig, aber also sie geht zumindest nicht so weit zu behaupten, dass sie selber da jetzt gerade irgendwie richtig, richtig, richtig geile, hochniveauvolle Scheiße fabriziert.
Das ist ein großes Problem. Also es ist tatsächlich grundsätzlich ein großes Problem mit dem Film, weil wenn es halt tatsächlich nur so ein hirnloses Fratzengeballer wäre, dann wäre es halt...
Death Wish 3 ist ein guter Nachmittag. Man sollte sich nur das Ende angucken, aber super.
Aber es ist halt ein Fratzengeballer, das einen halt bombardiert mit diesen Bildern von halt Selbstmordattentätern, von Menschen, die halt weinend und angstvoll in den Himmel gucken, von Gedenkmälern. Also zum Beispiel diese Errichtung von so Memorial, Denkmal für Superman nach dieser Schlacht in Stern auf Nil, was halt so pervers irgendwie wirkt, einfach weil die Leute fürchten ihn. Er hat technisch betrachtet halt irgendwie diese Alien-Bedrohung bezwungen und damit die Leute gerettet, aber das, was Leute mitnehmen von diesem Tag, ist halt nur dieses Trauma von dieser fürchterlichen Vernichtung und dieses, es ist halt, hat halt wirklich auch so was. ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ja, auf jeden Fall. Genau, das ist, es ist halt kein dümmlicher Actionfilm, oder nee, es ist ein sehr dümmlicher Actionfilm, der halt sich selber überlädt mit diesen unglaublich bedeutungsschwangeren Bildern, die halt und Inhalten, die halt nie irgendwo, die halt nie eingelöst werden, sozusagen. Weil, wie gesagt, diese ganze ist Superman, 9/11 ist Superman, der Messias ist Superman, der Diktator ist und so weiter. Es geht ja nirgendwo hin, so wirklich. Und es macht einen wahnsinnig, weil es halt wirklich, wie ich am Anfang sagte, es ist halt diese extrem simple Idee. Batman empfindet Superman als eine Bedrohung wegen der Ereignisse aus dem ersten Film. Währenddessen schürt halt Lex Luthor, über den ich noch gar nicht geredet habe, schürt halt Lex Luthor die Flammen der Feindseligkeit zwischen Superman und Batman, weil er halt ein verrückter, letztendlich wirklich nur, weil er ein verrückter Schurke ist und weil er Superman hasst und weil er diesen Gladiatorenkampf sehen will. Und Superman vernichtet sehen will. Und am Ende vertragen sich Batman und Superman wieder, weil sie feststellen, dass ihre Mütter denselben Vornamen haben. Was halt tatsächlich, was ich mich wünschte, ich könnte jetzt sagen, es ist mehr als das, aber es ist nicht mehr als das.
So habe ich mit deiner Oma auch Freundschaft geschlossen.
Das ist auch eine wundervolle Sache, aber das du hast auch...
Eine Geschichte, die auch später nochmal im Kino thematisiert werden muss.
Auf jeden Fall. Ich bin sehr dankbar, aber dass du halt vorher nicht versuchst, meine Oma mit einem Speer zu jagen oder sowas. Also von daher hattet ihr schon mal ein besseres Ausgangssituation. Nicht, dass du das mitbekommen hättest. Oh boy. Okay, ich muss meine Oma anrufen.
Aber sie war sehr schnell.
Ja, meine Oma ist halt nicht ohne. Nee, aber auf jeden Fall, das ist halt eine von diesen Sachen, über die Menschen sich endlos lustig machen. Aber der Moment ist halt... exakt so dumm, wie man ihn sich vorstellt, weil es tatsächlich dadurch, dass halt ansonsten an Inhalt oder Bedeutung halt nicht so viel da ist, es tatsächlich nur darum geht, dass ihre Mütter denselben Vornamen haben. Es ist noch nicht mal eine Szene, wo, sagen wir mal, Batman empfindet Superman als diese uneinschätzbare Bedrohung aus dem All und deswegen hat er halt das Gefühl, dass er ihn bezwingen muss oder ihn... dass er ihn bezwingen muss. Und in dem Moment, wo er diesen Namen der Mutter hört, wird ihm Supermans Menschlichkeit gewahr oder irgendwie sowas. Wo man halt denken würde, okay, das ist auch super kitschig, aber ich meine, es ergibt halt Sinn. Es ist tatsächlich nur diese Erwähnung des Namens. Und dann fängt er halt einfach so ziemlich ungelenk, einfach an, ihn nicht mehr zu töten. Und es ist halt ein sehr...
Ihn zu streicheln. So ein kleines Küsschen zu geben.
Dann wäre der Film halt automatisch ein 1 plus, sehr gut, Goldstern. Das wäre wundervoll. Aber er hört halt einfach nur auf, ihn zu töten. Und es ist halt...
Das war auch das, was ich eben meinte bei Man of Steel.
Das ist so dumm.
Im Grunde dann auch sehr, sehr viel erzählt wird und irgendwie gar nichts.
Ganz genau.
Dass so eine gewisse Singularität erzielt wird. Zack Snyder ist, glaube ich, der kommerziell erfolgreichste postmoderne Regisseur der Gegenwart.
Und das ist sehr traurig und sehr
das ist
traurig.
Halt ein, eine filmische Philosophie, mit der ich mich auf der Uni beschäftigt habe, sogar öfter, als ich gedacht hätte. So ein Thema, das zumindest während des Studiums immer wieder aufgetaucht ist, postmodernes Erzählen. Verschachtelte Realitäten, dass die Filmrealität selber in Frage gestellt wird und damit auf einer filmisch-gestalterischen Ebene gearbeitet wird. Das ist schon ziemlich interessant, aber bevor Zack Snyder kam und nachdem Darren Aronofskys Karriere mehr oder weniger nirgendwo hinging, in erster Linie über Filme von David Lynch gesprochen wurde. Und Zack Snyder füllt, ob man das jetzt gut findet oder nicht, kann man sicherlich drüber diskutieren. Diese Rolle jetzt aus, das sind, es existiert ein gesamtes kunstphilosophisches Konstrukt hinter diesem Film. Ob es jetzt wert ist, dieses Konstrukt in der Analyse anzuwenden, weiß ich nicht. Da können noch so viele Medienwissenschaftsstudenten gerne ihre Semesterarbeiten drüber schreiben. Für so einen Podcast wäre es mir das halt einfach nicht wert und es ist auch nicht interessant genug, es macht auch nicht Spaß. Also müsste sich dann die Filme nochmal angucken und wer will das schon? Aber das ist einfach eine Art von Kino, die auch nirgendwo hin so richtig geht. Also nicht, dass Kino irgendwo hingehen muss, aber es macht ja, wenn es wenigstens eine Sackgasse ist, die richtig viel Spaß macht. Aber das tut es irgendwie nicht.
Ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum ich zum Beispiel über Batman vs. Superman so unendlich viel rede, obwohl halt der Film es nicht wert ist und ich glaube, ich meine Gedanken auch nicht gut ordne. Aber er ist halt einfach missglückt auf so eine spezielle und auch so ambitionierte Art und Weise, weil du merkst halt genau, es ist halt dieses Konstrukt ist halt da, aber es ist halt einfach, es ist so flach und so ungelenk, das ist halt, oh Mann, ey, ich könnte jetzt halt wirklich Szene für Szene das ganze Ding durchgehen und das tue ich halt nicht, weil das halt Blödsinn wäre und das viel schon gemacht haben, aber es ist halt nicht nur ein schlechter Actionfilm oder irgendwie so, es ist halt nicht nur. Ich fände es tatsächlich interessant.
Ja, dadurch, dass es sich selber mit so vielen Bedeutungsebenen auflädt, danke, hast du halt so viele potenzielle Ansätze für eine Analyse. Willst du jetzt über Batman vs. Superman reden, nur unter dem Aspekt, inwiefern das halt die amerikanische Mentalität nach 9/11 widerspiegelt? Willst du über Batman vs. Superman reden als eine Abrechnung mit Millennials in der Form von Lex Luthor als Figur, die halt andere Leute ihre Pisse trinken lässt. Es gibt halt so viele Ansatzpunkte und worauf ich jetzt auch nochmal, wir haben jetzt nicht mehr so mega viel Zeit, aber ja. Was ich jetzt auch noch erwähnen wollte, war, dass du ja schon die Christopher Nolan Batman-Filme nicht mochtest und ich habe die nicht gesehen. Also ich bin bei bei Batman Returns bin ich eingepennt in den ersten 25 Minuten und ich bin
Batman
wirklich
Begins.
Batman Begins.
Wobei ich
Batman
das
Begins,
verstehen
Batman
könnte.
Returns, Batman Revolutions, Batman 2, Full Bad to Man und so, ja. Aber jedenfalls, ich bin in den letzten 15 Jahren bei zwei Filmen eingeschlafen. Das war Mission Impossible 3 und Batman Begins.
Ah, ich mache dir keinen Vorwurf.
Und insofern habe ich die Filme halt nicht gesehen, aber ich kann deine Kritikpunkte halt verstehen, weil das, soweit ich das mitgekriegt habe, auch unglaublich politisierte Filme waren, die von denen man zumindest in der Rezeption erstaunlich oft halt erwähnt gesehen hat, wie sehr die jeweilige Zeit widerspiegeln, in der sie entstanden sind. Und das ist halt auch eine, wie gesagt, der Film lädt sich bereitwillig selber mit diesen Bedeutungen auf, ja. Indem er halt 9/11 reminisziert und so weiter. Das sind ja Sachen, die ihm nicht angedichtet werden, sondern das sind bewusste künstlerische Entscheidungen. Das geht ja auch in die Richtung, oder?
Eins muss ich noch kurz dazu sagen. Also ich mache mich damit natürlich sehr angreifbar. Ich würde niemals sagen, dass die Nolan Batmans halt schlecht gemachte Filme sind. Christopher Nolan ist ein Regisseur, den ich sehr mag. Also ich mag also eigentlich sehr, sehr viele von seinen Filmen wie The Prestige und Memento und Insomnia und so. Und seine Batman-Filme nicht so sehr. Weil ich finde, sie sind sehr trist. Es ist tatsächlich so, sie benutzen vor allem die Schurkenfiguren von Batman. Also die Nolan-Trilogy ist halt, finde ich, sehr, sehr stark über die Rogues Gallery von Batman, über die Schurken, auch mit einer sehr starken Besetzung natürlich, mit Schauspielern wie Liam Neeson, Heath Ledger als Joker, Aaron Eckhart und so weiter. Und holt insofern, also aus denen tatsächlich sehr, sehr viel raus im Sinne von, wie stelle ich mir diese Schurken in einem realistischen oder pseudorealistischen Setting vor. Aber ich finde Christian Bale als Batman sehr uncharismatisch und als Bruce Wayne auch sehr uncharismatisch, obwohl er ein sehr guter Schauspieler ist.
Well, that's just your opinion, Alex.
Oh my God. Wie hat er hergefunden?
I'm Batman.
Oh no. Auf jeden Fall, ich finde, er hat mich halt nie so wirklich überzeugt, wobei ich halt zumindest sagen kann, dass diese Filme halt, es sind kompetent gemachte Filme, aber in erster Linie ist die Nolan-Trilogie für mich braun. Also nicht im Sinne von Politik, sondern einfach, ich finde sie sehr braun, sie sind sehr sehr trist und sehr braun.
Also mir persönlich gefällt dieser Flader Maus, Mann. Sehr viel abgewinnen.
Oh mein Gott.
Du hast die Farbe verhalten, ja, inspirierend.
Oh Gott, ey, wir sind
in Schwierigkeiten.
Ja, ey, was ist das für ein Charakter? Wie nennst du den? Nein. Auf jeden Fall, es stimmt aber tatsächlich, dass auch in den Nolan-Filmen schon ein bisschen dieses anklingt, dass Batman im Grunde genommen eine Figur ist, die sich abarbeitet in etwas, was sie nicht schaffen kann und am Ende halt ein Opfer bringt, sozusagen, in dem letzten Film. Und da klingen schon ein bisschen diese Thematiken an, von wegen, wie viel bringt Altruismus, wie viel ist Heroismus wert und so. Und Batman vs. Superman und Stand of Me stellen diese Fragen natürlich auch. Wobei halt, glaube ich, die Antworten von Christopher Nolan und demselben Drehbuchautor, muss man dazu sagen, David S. Goyer, ein bisschen weniger offensiv ärgerlich sind als Zack Snyders Katze im Baum Messages sind.
Das ist bei Superheldenfilmen immer mega schwierig zu rekonstruieren, wer wie viel Einfluss hatte. Ich glaube, bei Zack Snyder geht es noch am ehesten. Also, dass man auch anhand der Bildsprache und der thematischen Schwerpunkte Herleitung treffen kann. Christopher Nolan ist halt zum Beispiel ein Regisseur, den ich persönlich jetzt nicht scheiße finde.
Überhaupt nicht. Nein.
Ich mag den eigentlich ganz gerne. Es ist jetzt nicht so, dass ich den vergöttere. Oder ich hatte es jetzt auch letztens auf Twitter gelesen, dass jemand Christopher Nolan halt quasi so als Filmemacher seiner jeweiligen Generation bezeichnete, was ich echt krass irrwitzig finde. Also, ihm wird jedenfalls vom Publikum extrem viel Wohlwollen und Renommee entgegengebracht. Ich habe jetzt nicht alle Filme gesehen, den letzten Interstellar so und so.
Haben wir auch noch nicht gesehen. Ja.
Und wie gesagt, die ganzen Batman-Filme nicht, weil sie mir im Arsch vorbeigehen. Solche Sachen wie Memento. Ich persönlich habe eine schwierige Beziehung zu Memento, weil wenn du den Film fünfmal gesehen hast, davon zweimal im Rahmen von analytischen Seminaren, kannst du die Scheiße nicht mehr sehen. So, du findest das nicht mehr clever. Es wirkt halt wie eine intellektuelle Fingerübung auf so sehr, sehr mediokrem Niveau. Aber Inception fand ich großartig. Absolut phänomenal. Und,
ja, Wunder, den hatte ich vergessen.
Sogar ich hatte sogar, ich glaube, einer der unbekanntesten Nolan-Filme ist der Insomnia, wo Al Pacino eine seiner letzten einigermaßen besseren Rollen hatte und Robin Williams einen seiner zwei Auftritte als Schurke in einem Kinofilm. Den fand ich auch ziemlich gelungen, obwohl es halt auch nur ein okayer Krimi ist, ein Krimi-Thriller und auch noch eine Adaption, glaube ich, sogar von einem anderen Film. Das ist jetzt kein Filmemacher, den ich persönlich jetzt irgendwie nervtötend finde oder so. Der macht schon coole Filme, bei denen man Spaß hat, sich anguckt. Ich konnte halt nur, wie gesagt, der ganzen Batman-Thematik absolut nichts abgewinnen. Bei Zack Snyder ist es so, dass ich Dawn of the Dead, wie glaube ich jeder Mensch auf dem Planeten mit einem schlagenden Herzen gefeiert habe. Den fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und war auch, glaube ich, mit der einflussreichste Film von Snyder, weil ich denke, es gäbe The Walking Dead zum Beispiel nicht, wenn es Dawn of the Dead, das Remake, nicht gegeben hätte. Aber alles, was danach kam, fand ich mindestens unerträglich. Und teilweise halt wirklich wutinduzierend. Wie gesagt, der Tag, an dem wir über Sucker Punch reden, kommt noch. Ist nicht heute. Gott sei Dank.
Okay, und ich sehe eines, wenn ich mehr viel Zeit habe. Ich habe drei Sachen, die ich noch gern sagen würde. Und zwar einmal, ich würde mir tatsächlich eher Batman wie Superman anschauen, als nochmal die Nolan-Filme. Weil ich die Nolan-Filme für bessere Filme halte, aber Batman wie Superman, zum einen wegen Ben Affleck und zum anderen, weil der Film so spektakulär aufs Gesicht fällt, dass allein schon daraus sehr viel Unterhaltungswert für mich entsteht. Zum Zweiten wollte ich noch sagen, weil ich es noch gar nicht gesagt habe, dass mir halt Millennial, Lex Luthor, Zucker, Jesse Eisenberg wirklich gut gefallen hat. Ich glaube, dass der Film, ein Film, der dermaßen grimmig und dermaßen sich selber wichtig nimmt, so eine Figur gebraucht hat. Ich fand ihn halt, es kann sein, dass er eine fiese Abrechnung mit Millennials ist, was mir dann nicht so gut gefällt, aber ich fand ihn extrem unterhaltsam. Und es gibt eine Szene in dem Film, wo er einem, amerikanischen Militärgeneral oder was auch immer, so ein Bonbon in den Mund steckt. Und das fand ich sehr lustig. Und das Letzte, was ich sagen wollte, ist, ich würde mir Too Bad to Man angucken.
Too Bad to Man?
Ich weiß nicht, was es ist genau, aber es klingt gut. Ja. Weiß nicht, vielleicht Arbeitstitel für den Ben Affleck Batman-Film, keine Ahnung.
Ja. Zum Glück ist uns der Kevin Smith Superman erspart geblieben. Oder oh, schade eigentlich. God.
Schade eigentlich, ja.
Nicolas Cage als Superman, oh Mann. Oh Mann.
Cage, what could have been?
Cagemas all year over. Eternal Cagemas. Ja, damit sind wir auch, glaube ich, am Ende von jeder vernünftigen Zeitgrenze für so ein Kickoff-Mini. Es sollte eigentlich eine halbe Stunde sein, wo wir kurz mal über den nächsten Film reden, aber das ist dann doch in Podcast über Batman oder Superman mutiert. Und wenn ihr diese Folge gehört habt, dann bin ich euch sehr, sehr dankbar, weil das bedeutet, dass ihr einer der ersten seid, die diesen Podcast überhaupt verfolgen. Und wenn ihr das hört, was ich gerade sage, dann bedeutet das sowohl, dass die Infrastruktur funktioniert, die ich dafür ausgelegt habe, als auch, dass ihr das interessant genug fandet, euch das anderthalb Stunden anzuhören. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und du ja bestimmt auch.
Es hat wirklich Spaß
und wir hoffen, das jetzt regelmäßig tun zu können. Und zwar im Abstand von ungefähr 2 Wochen. Immer ein neuer Podcast. Ja, wir hoffen, dass es euch gefällt und dass wir auch besser werden. Das war jetzt sicherlich kein Optimum. Das war in erster Linie als technischer Test gedacht. Wenn diese Folge jetzt zum Beispiel unglaublich leise sein sollte und ihr die nur über eure Bose Bang & Olufsen Verstärkeranlage in eurem Medienzimmer, in eurem palastähnlichen Anwesen anhören könnt, wenn ihr die Regler auf 500 dreht, dann tut mir das sehr leid. Dann habe ich irgendwas verkackt. Und deswegen ist es ja auch ganz gut, dass wir das gemacht haben. Ich hoffe, dass ich das jetzt alles nicht lösche und dass wir das nicht umsonst aufgenommen haben. Das war jetzt also sehr bare bones. Wir haben keinen Titelsong und als Titelsong wird uns auch nur gemeinfreie Musik zur Verfügung stehen, die wir von irgendeiner Kümmel-Webseite runterladen. Wundert euch da nicht. Wie gesagt, wir versuchen besser zu werden. Wir machen das alles das allererste Mal. Also wir waren schon im Podcast zu Gast, aber wir haben die nie selber produziert. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr uns nicht angemerkt habt, dass wir währenddessen jeweils 2 Tequila Sunrise weggezischt haben und dass ihr euch genauso drauf freut auf die Schand- und Großtaten der Filmgeschichte, die so ein bisschen abseits dessen passieren, was normalerweise besprochen wird und dass ihr da auch irgendeine Form von Erkenntnisgewinn draus zieht und euch nicht aufregt und nicht wütend werdet, sondern vielleicht entspannter eure Wäsche gebügelt habt oder was auch immer ihr beim Podcast hören sonst anstellt. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Das war's für mich. Ich bin Felix Deutschland. Ihr könnt mir folgen auf Twitter unter @f_deutschland.
Oh, guter Gedanke. Okay, ich hoffe auch, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Und sicherlich bis zum nächsten Mal.
Absolut sicherlich bis zum nächsten Mal.
Legal dazu verpflichtet, die nächste Folge zu hören, die in spätestens 2 Wochen unter besagter Stelle zu erreichen ist. Sophie Fee Berlin in einem Wort. SOFIFE Berlin.wordpress.com.
Also, und genau, guckt euch das an. Und mein persönlicher Twitter ist Alexandraplatz. Das war fabelhaft. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.